Happy Shooting Folge 617 für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
jim.enjoykamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Eigentlich haben wir heute ja so ein paar Themen drin, da müsste ich ja eigentlich vorausschicken. Die nachfolgende Sendung ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Ja, dann gibst du jetzt aber die falsche, viele werden jetzt denken, dass das eine Pornosendung wird, aber das ist nicht so.
Nee. Wir haben über George gequatscht, ist aber auch egal.
Ist egal, können wir auch mal machen. Das wird gruselig. Okay.
Ja, eine Gruselsendung.
Richtig.
Haltet euch fest. Kann ich hier irgendwo Heil einspielen?
Nee, lass gut. Mal. Außerdem ist die Sendung eigentlich, es geht eigentlich nur um ein Thema.
Richtig. Fotografie hauptsächlich.
Fotografie, genau. Wir sind wieder live. Es ist der 16. Juli 2019 und wenn ihr das auch im Kalender habt, dann dürft ihr, also nicht, wenn ihr das nicht nur im Kalender habt, sondern wenn das heute bei euch auf dem Kalender draufsteht, dann dürft ihr hier live mitmachen. Also natürlich live im Slack auf dem Kanal Dienstags 18 Uhr. Ja. Oder ihr dürft hier im Slack auf dem Kanal HS Fragen, dürft ihr Fragen reinwerfen.
Wunderbar.
So einfach geht das.
Und bei Twitter mit Hashtag HS Frage?
Das kann man auch machen, wenn man möchte.
Kommt auch an bei uns.
Tja. Boah, bin ich heute kaputt.
Ja, du machst ja aber auch Sachen, du.
Ja, es war ein geiles Wochenende. Moni hat mich eingeladen.
Ja, erklär
so mal. So nachträglich zum Geburtstag noch hat Moni mich eingeladen. Mhm. Nach Rotterdam zum North Sea Jazz Festival.
Ja, es ist quasi der Fisch unterm Seetanz.
Das ist ungefähr so, nur in groß. Nee, das ist eines der, ich glaube, sie sagen selber, es ist das größte Indoor-Musikfestival der Welt. Das Ding findet dort in so einem großen Konferenzzentrum statt, im Ahoy. Und da treten dann wirklich so alles an Größen auf, die es so gibt. Und das Ding geht 3 Tage. Wir waren nur einen Tag davon da. Wir waren zwar 3 Tage in Rotterdam und Umgebung, aber wir haben nur den Sonntag mitgenommen vom Festival. Das war quasi mal, um den großen Zeh ins Wasser zu halten, weil da waren wir bisher noch nicht. Mhm. Und für mich, um einen ganz bestimmten Künstler zu sehen, und zwar den Jacob Collier. Ja. Das ist ein Shootingstar, der ja so in den letzten 5 Jahren sehr viel Furore gemacht hat.
Ja, der hat sehr jung. Irgendwie diese Musik in seinen Genen drinne. Also ich weiß nicht.
Naja, der ist jetzt 24 und ist einfach, also der ist jetzt schon mit allen Größen auf der Bühne und den wollte ich immer live sehen, aber es hat einfach nie geklappt, wenn der mal in Europa unterwegs war, dann war ich nicht da und so weiter. Mhm. Also es war nie erreichbar und jetzt hat die Moni mich da eingeladen, das war echt klasse. Wir waren dann auch noch in Den Haag. Rotterdam selber ist halt eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg ziemlich geplättet wurde. Das heißt, so architektonisch macht dann zumindest Den Haag mehr her. Das ist auch nicht weit weg davon. War ein schönes Wochenende. Wer dazu mehr hören möchte, ich breite das jetzt nicht groß aus, der möge sich mal bei Abzug FM umhören. Das ist der Podcast, den ich mit der Moni zusammen mache. Und da haben wir so ein halbes Stündchen über das Wochenende geredet. Link ist in den Shownotes.
Hast du
fotografisch, genau, fotografisch willst du wissen, ne?
Natürlich, hast du fotografiert, Bühnenbilder
und ich, so. Hatte, also auf dem Festival selber nicht, weil da war ich, um Musik zu hören.
Sehr gut.
Ich habe natürlich die Kamera dabei gehabt, hier Spiegelreflex, 50er drauf, fertig. Mhm. Und so ein bisschen privat, streetmäßig ein bisschen Zeug gemacht. Aber das war jetzt nicht irgendwie.
Jetzt nicht mit Anspruch, sondern mehr.
Nee, das war jetzt auch nicht der Hintergrund dieser Geschichte, sondern es war einfach ein schönes, langes Wochenende. Ja.
Sehr schön. Ja, dann hören wir mal rein in den anderen Podcast. Also jetzt nicht wir hier, sondern ihr dann anschließend. Oder drückt jetzt auf Pause. Ist auch vollkommen egal.
Obwohl interessanterweise, also natürlich hätte mich das dann fotografisch doch, es hat mich fotografisch gejuckt, als dann dieses Konzert von Jacob Collier war, weil das ist total interessant, was die da Bühnenbild und vor allem lichttechnisch gemacht haben. Also man muss dir vorstellen, also auf so einem Festival, da waren irgendwie mindestens 10 Bühnen parallel und da haben sie zwischendurch immer so zwischen den Einzelkünstlern so, was weiß ich, eine knappe Stunde irgendwie Zeit gehabt, um umzubauen, Soundcheck zu machen und so weiter. Mhm. Also es war ziemlich gut geölt, dieser Betrieb. Und vor dem Jacob Collier-Konzert waren es so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Wir waren schon relativ früh da, weil das war klar, das wird voll. Also saßen wir auch diese ganze Dreiviertelstunde schon da und haben einfach zugeguckt, wie sie auf der Bühne aufgebaut haben. Und da haben sie natürlich auch Licht aufgebaut. Mhm. Und ich meine, mittlerweile ist ja LED die Lichtquelle der Wahl. Du hast nur noch wenig Glühlampen, Halogen-Scheinwerfer. Weil du kannst halt mit LED viel machen. Ne? Du kannst mittlerweile gute Farben hinbekommen. Du kannst die Dinger relativ hell bekommen.
Die machen die Bühne nicht so heiß, kannst du gut
einfärben. Die machen die Bühne nicht, genau, du kriegst ein paar Sachen hin, Fotografen mögen das teilweise nicht so, zumindest mit den älteren Kameras ist das ein bisschen schwierig, weil die Farben dann doch auch relativ rein sein können. Was hatten die? Die hatten zum einen an der Decke oben, hatten die so quadratische LED-Flächen im Prinzip, die aus lauter, also nicht so, wie du es jetzt kennst, diese mit lauter kleinen LEDs, sondern waren natürlich größere drauf, aber das war ganz interessant, weil die dann eben auch an beweglichen Köpfen waren, das heißt, die konnten man entsprechend in die richtige Richtung drehen und dann hatten die auf der Bühne LED-Stäbe stehen. Mhm. Also auf der Bühne waren quasi, die waren so 1,50 hoch ungefähr, bestanden im Prinzip nur aus einer Zeile, einer LED-Zeile. Ja. Und obendrauf noch eine, ja, das sah schon wieder fast wie so eine Glühbirne aus. Also die war richtig orange vom Licht her und hat auch so vom Timing her so sich angefühlt, wenn man die ausgemacht hat, dass die nicht sofort weg war, sondern noch so ein bisschen nachgeleuchtet hat. Entweder das oder die haben es gut simuliert. Aber dann haben die ein total geiles Licht gehabt mit dieser Kombination der LEDs von oben und diesen LED-Stäben, die jetzt nicht nur irgendwie an- und ausgingen, sondern die halt vollfarbig ansteuerbar waren und jede einzeln. Also stell dir so einen 1,50 Meter hohen LED-Stab vor, wo du jede einzelne LED ansteuern kannst. Mhm. Das heißt, die haben da im Prinzip dann Animationen drauf laufen lassen und sowas.
Verstehe.
So ein bisschen, ja, wie hieß dieser LED-Stick nochmal? Du weißt das.
Wo man so die Bilder mit in die Luft malt.
Genau.
Ja.
Vergessen. Egal. Pixelstick. Danke, Jochen.
Danke, Jochen.
Das ist, also das war sowas in die Richtung, wenn es auch nicht identisch war, aber auf jeden Fall. Aber da standen halt dann auf der Bühne irgendwie so 15 von den Dingern rum und das war echt, die haben echt kreatives Zeug mit dem Licht gemacht. Da habe ich zwischendurch ein paar Mal gedacht, boah, geil, jetzt eine Kamera.
Ja, nun.
Andererseits war ich dann so dermaßen geplättet von der Musik und von der ganzen Performance und von allem, dass das dann doch nicht mehr so wichtig war.
Da kriegst du aber auch schnell mit, ob sich jemand bei solchen Bühnenveranstaltungen mit Licht auskennt und das auch zelebriert und da schon Erfahrung gesammelt hat und auch kreative Ideen hat oder ob es einfach nur darum geht, ja, mach halt hell, so.
Ja, das, also.
Das sind echt Unterschiede, die man auf Bühnen so sieht.
Also da war, ich meine, das ist jetzt nicht vom, also das war Licht, was der quasi mitgebracht hat. Auch der hat auch seine Leute dabei gehabt, mit Sicherheit. Weil das Licht ist tatsächlich das war ein Künstler, der das gemacht hat. Hm. Eindeutig. Ja, nee, aber das war's. Also, wen es interessiert, Link zur entsprechenden Folge Abzug FM. Ist in den Notizen zur Sendung.
Dann lass uns mal ein paar Nachträge runterhauen hier. Und zwar zur Folge 616 von Dirk. Es geht um Streulichtblenden und Polfilter. Hi zusammen, ich hätte noch einen kleinen Nachtrag zur Folge 616, Streulichtblenden mit Filtern verwenden. Ihr erwähntet, dass es auch selten Gegenlichtblenden mit Fenstern gäbe, bei denen, also Fenstern, so Eingriffsschlitzen, ne? Bei denen dann der Poolfilter leichter bedient werden könnte. Ja, das ist richtig, aber das haben nicht wir gesagt, sondern das war, ich weiß jetzt nicht mehr wer, war ein Feedback.
Das kam von Feedback, genau.
Genau, war ein Feedback. Und da hatte ich dann noch ergänzt, dass mein Canon-Gegenlichtblende das eben genau nicht hat, weil die 100 bis 400 Tüte, also dieses Telezoom, exemplarisch genannt wurde für ein Objektiv, was so ein Fenster hat. Und ich habe ein 100 bis 400, aber ein altes und bei mir hat es das nicht. Das war so der Hintergrund. So, und jetzt schreibt der Dirk weiter, ich möchte das zum Anlass nehmen, mal wieder Pentax in Erinnerung zu bringen. Das war klar, ne? Pentax hat das eh schon. Bei denen ist die Lösung nämlich nicht selten, sondern Standard. Ich weiß, die Marke Pentax hat man nicht oft im Blick, wird sich wohl auch nicht ändern, da Ricoh-Pentax bei aktueller Lage kein spiegelloses System für das K-Bajonett bauen werden. Dennoch hat Pentax immer mal wieder recht clevere und einzigartige Lösungen in ihren Kamerasystemen. Zum Thema: alle modernen Pentax-Zooms, also aus dem digitalen Zeitalter und auch viele Festbrennweiten, werden mit Gegenlichtblenden ausgeliefert, die eine kleine Kappe integriert haben. Zieht man diese Kappe ab, kann man bequem mit dem Zeigefinger von der Seite und mit dem Auge weiter am Sucher einen Filter auf dem Objektiv drehen. Da hat er uns auch noch ein Foto geschickt, aber ich glaube, das könnt ihr euch so vorstellen, dass einfach ein kleines Löchlein vorne objektivseitig in dieser Streulichtblende drin ist. Und da sagt er, findet er ziemlich pfiffig, aber es besteht natürlich auch eine gewisse Kappenverlustgefahr. Viele Grüße,
du, da muss man wie früher bei den Handy-Videokameras, bei den kleinen Videokameras, muss man halt so ein Schnürchen dran machen an den Deckel, dass der dann vorne so rumbaumelt, wenn man filmt.
Ja, ganz genau. Ja.
Du hattest übrigens gerade Aussetzer.
Ich hatte Aussetzer.
Ja, du hattest Aussetzer. Das kann der komplette Stream bestätigen.
Ja. Wahrscheinlich haben alle anderen Aussetzer.
Wahrscheinlich alle gleichzeitig. Ah, der Michael hat uns nochmal zum Thema Lightroom Mobile und Workflow-Beispiele geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Du hast ein bisschen zusammengeschnitten.
Achso, ich habe da schon was zusammengefasst. Genau, er hatte einfach nochmal eine Bestätigung geschickt, dass diese Smart Previews beim Synchronisieren mit Lightroom Classic nicht auf das Kontingent angerechnet werden. Also soweit alles nochmal bestätigt. Und was wir ja auch schon gesagt haben, du hast das ja, Chris, mal auseinanderklamüsert. Wenn man seinen Workflow in Lightroom Mobile oder Lightroom CC startet, dann müssen natürlich die RAWs irgendwie durch die Cloud transportiert werden und in voller Auflösung. Und das belegt Platz. Er belegt im Augenblick so 600 GB, aber auch mit Absicht. Und schreibt hier, dass er auf Reisen inzwischen nur noch sein iPad Pro dabei hat. Da werden dann jeden Tag die Bilder importiert, sortiert, bewertet und bearbeitet. Seine Presets und die Kameraprofile stehen dann ohne Einschränkung wie am Desktop zur Verfügung. Aber er sagt auch, einzig eine vernünftige Batch-Verarbeitung fehlt. Haben wir ja erzählt. Er macht halt Command-C, Command-V, also mit Tastatur am iPad. Dauert länger, aber ist zu verkraften. Dafür braucht er jetzt auf Reisen keinen Rechner mehr. Ja gut, muss man halt abwägen.
iPad ist auch ein Rechner.
Ich wollte gerade sagen, ist auch ein Rechner, ne?
Das ist doch mehr Rechner als mancher Laptop.
Ja, dieses schöne kleine MacBook ohne Lüfter, was es eins gab, das gibt's ja nicht mehr. Das hat Apple jetzt rausgeschmissen. Eigentlich sehr schade, weil das natürlich auch sehr portabel war.
Ach, da kommt wieder was.
Mit Sicherheit.
Ganz sicher.
Aber dann schreibt er hier, ein schöner Nebeneffekt ist, dass bei vorhandener WLAN-Verbindung die Bilder in die Cloud gesichert werden. So habe ich auf Reisen immer ein zusätzliches Backup. Lightroom Classic zu Hause zieht sich je nach Einstellung die RAW-Dateien aus der Cloud auf die Festplatte und speichert sie in der vom Nutzer festgelegten Ordnerstruktur. Für mich als privaten Nutzer ist das so nahezu perfekt. Ich spare mir für die RAW-Dateien ein zusätzliches Backup und habe meinen kompletten Katalog überall und an jedem Gerät zur Verfügung. So, und dann sagt er hier noch, wenn die RAW-Dateien einmal in der Cloud sind, wird auf dem iPad von Lightroom der Speicher aufgeräumt und die RAWs durch Smart-Vorschauen ersetzt, um Speicherplatz zu sparen. Das scheint wohl automatisch zu funktionieren. Das Ganze funktioniert so problemlos, dass ich inzwischen meinen gesamten Katalog, etwa 50.000 Bilder, in die Cloud umgezogen habe. War ein radikaler Schritt, hat sich aber eben für ihn gelohnt und erspart sich eben das Cloud-Backup. Zu diesem Cloud-Backup, da würde ich gerne nochmal einwenden, dass Adobe meines Wissens relativ klar sagt, dass das nicht als Backup zu verstehen sei. Ja,
Backup braucht Versionierung, ansonsten ist es kein Backup.
Ja, weil wenn du mal aus Versehen irgendwas löscht, ist es halt weg, ne?
Also, wenn du was löscht, ist das weg, oder wenn du es überschreibst, gut, du hast eben die nicht destruktive Bearbeitung, aber ja. Eine Datei, die gelöscht ist, ist weg. Richtig. Da kannst du nicht sagen, ich will die Version von vor 5 Tagen wieder haben. Also Backup ist was anderes.
Ja, also da würde ich sagen, Michael, sei ganz vorsichtig. Ne, so, ich spreche so ein bisschen aus Erfahrung, jetzt natürlich nicht mit Lightroom CC, also jetzt diesem konkreten Fall, aber so mit Daten hin und her schaufeln generell. Immer lieber eine Sicherung mehr machen. Ich weiß nicht genau, wie das mit Adobe und dieser Cloud so angedacht ist, weil die Wahrheit ist ja quasi in der Cloud und alle Teilnehmer, also sprich alle iPads und Computer mit Lightroom CC oder Mobile, ziehen sich die Daten ja dann von dort. Wie ist es denn jetzt angedacht, dass der User ein eigenständiges Backup nochmal macht, wenn du auf deinem Rechner ja gar nicht mehr die vollen Auflösungen hast? Da weiß ich gar nicht, was Adobe da vorsieht, ehrlich gesagt. Wäre mal interessant zu erfahren.
Ja.
Muss man mal schauen. Aber er sagt ja, er hat das Lightroom Classic noch dabei. Und das ist natürlich dann nochmal ein lokales Backup, weil da kommen die RAWs ja nochmal runter auf die eigene Struktur. Und von da aus kann man sie dann ja auch noch weiter sichern, wenn man will. Ja, und er sagt, der nächste Schritt wird dann der komplette Verzicht auf Lightroom Classic. Ohne Classic und Photoshop wird das Abo erheblich billiger. Hängt eben ein bisschen davon ab, wie sich Lightroom CC entwickelt. Photoshop könnte er jetzt schon durch Affinity Photo ersetzen, was ja auch am Desktop und am iPad läuft. Also das ist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile auf dem iPad verfügbar. Photoshop kommt
jetzt da ja. Jetzt hast du wieder Aussetzer gehabt.
Ich kann nur anbieten, neu zu verbinden. Mehr kann ich nicht machen.
Hast du noch irgendein Backup parallel laufen? So Cloud-Backup, weißt du, mit Lightroom-Katalog?
Alles aus. Alles aus.
Okay. So, sein Workflow. Solange das nicht in der Aufnahme landet, ist ja alles okay.
Der Michael hat einen Workflow hier nochmal beschrieben mit seinem iPad Pro. Und zwar importiert er die RAW-Bilder über den Kameraadapter. Er sagt, es sollte ein USB 3 Kameraadapter sein, weil das sonst zu langsam ist. Die Bilder landen dann in der Camera Roll, also in der Bibliothek auf dem iPad. Dann gibt es einen Kurzbefehl. Man kann sich ja in iOS diese Kurzbefehle jetzt anlegen und diese Kurzbefehle machen
Shortcuts, ja.
Diese Shortcuts, genau, die machen Folgendes. Hole alle Bilder vom letzten Import, kopiere sie in die Lightroom-App, lösche die Bilder in der Camera Roll, öffne die Lightroom-App. Das ist natürlich ganz pfiffig, ne? Dann hast du einen Klick und hast die ganzen Aktionen automatisiert. Finde ich ganz gut.
Überprüft er auch, ob das Öffnen, das Kopieren nach Lightroom zuverlässig funktioniert hat?
Das kann ich dir nicht sagen.
Nur zu sicher.
Ansonsten hast du die Bilder ja noch auf der Kamera. Du könntest sie ja wieder importieren.
Stimmt.
Sind ja noch nicht gelöscht.
Ne, dann ist okay.
Ne, passt ja. Die Bilder in der Lightroom-App werden dann von ihm gesichtet, bewertet, sortiert, gelöscht, bearbeitet, was auch immer. Dann kann er die Bilder teilen, kann Alben erstellen und so weiter. Ja, und dann hat er hier fünftens noch in Klammern die Synchronisation mit Lightroom Classic im Katalog. Also wenn er dann zu Hause ist, einfach mal Lightroom CC Classic starten. Dann werden die RAWs halt runtergeladen, lokal. Und dann schreibt er hier auch mit Time Machine dann nochmal gesichert. Also da hat er dann quasi sein Backup. Finde ich gut. Und dann hat er hier noch einen Link reingelegt zu einem Kurzbefehl, mit dem man eben Bilder aus der Mediathek oder einem beliebigen Cloud-Speicher nach Lightroom importieren kann. Den können wir mal verlinken. Wenn man das an seinem iOS-Gerät öffnet, dann kann man sich da den Kurzbefehl direkt herunterladen. Wunderbar. Tja, danke, Michael.
Sehr schön. Dann machen wir diesen Link zu diesem Shortcut auch noch kurz in die Shownotes.
Das ist, glaube ich, jetzt nicht exakt der, den er benutzt, aber das ist einer, der schon viel Arbeit abnimmt und den Rest kann man sich dann vielleicht selbst drumherum stricken.
Genau. Ja, es gibt News.
Ganz brandaktuell.
Neue Kameras.
Ja, heute 16. Juli 2019, Minuten bevor wir diese Sendung aufgenommen haben, hat Sony eine neue Kamera vorgestellt, nämlich die A7R IV, der Nachfolger der A7R III, was der Nachfolger der A7R II war.
Und so weiter.
Man hat das Muster, glaube ich, erkannt. Ja, da haben sie nochmal ordentlich einen Pfund draufgeschmissen auf das gute Stück. Die A7R ist ja die hochauflösende Kamera und hier reden wir jetzt von einem Kleinbildformatsensor mit 61 Megapixeln. Das ist mal fett. Ist übrigens so ein rückseitenbeleuchteter, ne, so Backside Illuminated Sensor. Mhm. Also trotz der großen Pixel möglichst viel Lichtausbeute. Und man kann einstellen, dass man einen APS-C-Crop haben will. Quasi den, ja, den Ausschnitt direkt in der Kamera wählen. Bringt ein paar Vorteile. Du hast dann 26 Megapixel. Du hast natürlich den Bildwinkel, also sprich ein Pseudo-Zoom. Und kriegst dann auch noch mehr Bilder in der schnellen Serie gespeichert, weil sie natürlich dann nicht so viel Platz wegnehmen und so weiter und so fort. Kann man also einstellen. Apropos Serienbildgeschwindigkeit, jetzt stell dir mal vor, du hast 61 Megapixel und kannst 10 Bilder die Sekunde machen mit mechanischem Verschluss, also ohne Tricks. Und das für bis zu 68 oder circa 68 Bilder, sagen wir mal circa 70 Bilder in Folge. Sie schreiben 68, dann ist der Puffer voll, aber sie haben den Puffer halt nochmal deutlich vergrößert, damit du halt diese Pixelmenge auch möglichst lange durchhalten kannst. Also da reden wir von fast 7 Sekunden Dauerfeuer mit 10 Bilder die Sekunde. Das finde ich
schon. Also Sportfotografenkamera. Zumindest was das angeht.
Trotz der Auflösung. Oder Natur halt. Ne? Wenn du ein Tracking hast von Vögeln im Flug und solchen Späßen.
Ja, okay.
Wunderbares Ding. Wenn du das mit APS-C-Crop machst, dann kriegst du wohl bis zu 3-mal so viel Bilder rein, weil sie halt nicht so viel, also kannst dann noch länger Serie machen. Mhm. ISO haben wir von 100 bis 32.000. Da muss man mal gucken, wie es dann rauscht. Keine Ahnung. Es gibt einen 5-Achsen-Stabi. Ich glaube, der war bisher auch schon drin. Sie haben ihn aber noch mal verbessert. Überhaupt haben sie allerhand wohl getan an dem Gehäuse, um Verwacklung zu verhindern. Also den Spiegelschlag noch weiter gedämmt und andere mechanischen Dinge gedämmt, damit du halt bei diesen Pixeln auch möglichst ein scharfes Bild rauskriegst und nicht irgendwie ein erschüttertes oder ein verwackeltes Bild hast, weil irgendetwas mechanisch an der Kamera sich verzieht. Da haben sie wohl eine ganze Menge dran getan. Dann haben sie offensichtlich einen sehr, sehr guten Sucher reingebaut, einen OLED-Sucher. Mit über 5 Millionen Bildpunkten, fast 6 Millionen Punkten. Sie sagen, dass es eine 1,6-mal bessere Auflösung als beim Vorgänger ist. Also soll sehr, sehr scharfes Sucherbild haben. Und das Sucherbild soll auch mit 100 Bildern die Sekunde sehr flott anzeigen, sodass man irgendwie sein Motiv auch gut tracken und ja stressfrei verfolgen kann. Dann Autofokus, keine Details, ganz viele Bildpunkte, ganz großer Bildbereich ist abgedeckt. Das Autofokus soll natürlich ganz schnell und noch schneller sein. Das Tracking soll verbessert worden sein. Sie haben jetzt ein AI-based Realtime-Tracking. Da habe ich erstmal gedacht, was ist das? Aber das scheint ganz pfiffig zu sein. Und zwar, das hatte ich schon, welche Kamera war es? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls werden hier für das Tracking und für das Autofokus finden, nicht einfach nur irgendwelche Kontraste oder irgendwelche Phasensensoren genommen, sondern es wird die Farbe analysiert, es wird das Muster unter dem Fokuspunkt analysiert, also was sehe ich da an einem Farbmuster zum Beispiel? In welcher Entfernung sehe ich etwas? Ist das ein menschliches Gesicht oder ist es ein Auge? Das alles wird in die Berechnung mit hineingezogen, um dann eben ja, scharf zu stellen und auch um ein Tracking zu haben. Und das Tracking übrigens auch im Video zu haben. Also das scheint ganz pfiffig zu sein, scheint gerade so ein bisschen Trend zu sein, dass man bei den schnelleren Prozessoren eben auch die Entfernung mit berücksichtigt. Man weiß ja auch, wo man schon hinfokussiert hat und solche Späße beim Tracking. Denn es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man plötzlich von 50 Meter Entfernung auf 5 Meter Entfernung scharf stellen will zum Beispiel. Ich denke mal, da werden die inzwischen recht pfiffig werden. Ja, Augentracking ist auch für Tiere mit drin. Also das scheint da tatsächlich so ein bisschen in Richtung Naturfotografen zu gehen. 2 SD-Karten-Slots, beide UHS-2. Und dann fand ich ganz spannend, Datentransfer. Es ist Wi-Fi drin und zwar im 5 GHz-Netz. Das finde ich ganz pfiffig, weil ja ganz viele Geräte einfach noch in diesem 2,4 GHz funken. Wer das zu Hause weiß, das ist einfach in der Nachbarschaft komplett überflutet. Und wenn du auf 5 GHz ausweichen möchtest, dann musst du trotzdem 2,4 GHz mitlaufen lassen, weil irgendwelche Geräte einfach kein 5 GHz eingebaut haben, die Luschen. Und ja, Sony hat es eingebaut. 5 GHz finde ich gut. Und damit kannst du auch Wireless Tethering machen. Das heißt, du kannst dann ja, direkt auf den Rechner fotografieren damit, wenn du das möchtest. Und man kann wohl einen FTP-Transfer im Hintergrund laufen lassen. Das fand ich auch mal stark. Das heißt, in so einer Studiosituation fotografierst du und lässt dich gar nicht stören, aber die Kamera überträgt im Hintergrund die Bilder auf den FTP-Server quasi schon mal als Backup. Warum nicht? Dann kannst du Pixel shiften für super High-Res-Aufnahmen bis 240 Megapixeln. Da werden dann 16 Aufnahmen kombiniert. Klappt halt nicht mit bewegten Motiven. Eher so für Architekturkrams. Ja, Video 4K. Ich glaube auch was von HDR gelesen zu haben. Ein Fast Hybrid Autofokus. Was auch immer. Also ich denke, da haben sie einfach das Autofokus-System nochmal deutlich überarbeitet. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Also wie weich der Fokus nachfahren soll, wie schnell er sich wechseln soll und so weiter. Touch-to-Focus auf dem Display. Das Augentracking im Videomodus ist jetzt mit drin, das gab es vorher auch nicht. Und. Könnt ihr euch alles im Detail durchlesen, wenn ihr mal auf die kompletten Specs klickt, da fliegt einem das Hirn weg. Also da steht richtig was drin. Auf Sony.com können wir verlinken. Ja, erscheinen soll sie jetzt im September 2019, nicht mehr lange hin. Und ich hatte gefunden $3,500 für den Body. Und es gibt natürlich auch noch so einen Batterie- und Porträtgriff. Der kostet dann nochmal $400. Also, ja, schon etwas in der höheren Preisklasse, aber es gibt teurere Kameras, muss ich sagen. Warum nicht? Ist halt sehr hochauflösend. Ich hatte im Slack dann gesehen, da wurde auch schon diskutiert, ob bei den ganzen Video-Features, die da jetzt hinzugekommen sind, ob es denn eine A7S noch geben wird. Nachfolger. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass da noch was kommt, weil die ja dann wiederum eher für super High-ISO-Bereiche ist. Und das ist ja diese jetzt hier eher nicht.
No, von daher. Tja. Gut, wir haben gleich noch eine zweite interessante Kamera-Ankündigung, die ich persönlich sogar noch interessanter finde. Aber vorher erstmal noch das hier.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt. Und das hat sich der Philipp nicht zweimal sagen lassen. Der hat nämlich eine Webseite gebaut. Und jetzt kommt's. Das ist eine Hammerseite. So viel schon mal vorweg. Das ist nämlich eine Shopseite. Und ich lese mal vor, was er da gemacht hat. Da ihr ja immer gerne Verweise zu Seiten bekommt, die mit Jimdo umgesetzt wurden, möchte ich euch heute einmal eine Seite schicken, die mit dem Shop-Modul, umgesetzt wurde. Ziel war es, der Dame ein einfaches und schnell umzusetzendes System an die Hand zu geben, um ihre Clippendales verkaufen zu können.
Clippendales?
Die Clippendales, jetzt kommt's. Die Dame ist in der
Beauty-Branche.
Die Dame ist in der Beauty-Branche sogar tätig und stylt Bräute, Models und Promis für verschiedene Anlässe. Die Clippendales sind hier bei Haarklammern, die im Gegensatz zu herkömmlichen Haarklammern keine Spuren wie Knicke etc. am Haar hinterlassen und nach dem Styling, Schminken und Co. aus dem Haar entfernt werden können. Ein nettes Accessoire für den einen oder anderen Fotografen, der mit Models arbeitet. Da es sich im Prinzip nur um 4 Produkte handelt, haben wir uns dazu entschlossen, ihr einfach eine Jimdo-Installation an die Hand zu geben, anstatt ein großes, schweres Shop-System. Kurz und knapp, der Shop erzeugt seit der ersten Stunde der Live-Schaltung bereits Bestellungen und der eher nicht IT-affinen Dame ist es damit problemlos möglich, diese abzuwickeln. Die Lösung von Jimdo ist sicher nicht so schön wie mit anderen Systemen möglich, aber sie erfüllt verlässlich ihren Dienst und empfiehlt sich vor allem auch für kleine Projekte, in denen auch kein großes Budget vorhanden ist. Ja, und dann gibt es eine Seite, hat nämlich auch eine eigene Domain, theclippendales.de. Und ich glaube, er muss sein Licht hier gar nicht unter den Scheffel stellen. Also so viel schicker geht das mit großen Shop-Systemen auch nicht. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Oder nur mit ganz, ganz viel Aufwand.
Richtig.
Und das ist hier jetzt nun wirklich, wie er sagt, mit Jimdo kriegst du sowas relativ easy hin. Also du klickst einfach da deine Seite an, sagst, ich will hier das Shop-Modul reinhaben. Dann stellst du da deine Artikel rein. Und schon ist das komplett fertig. Hier siehst du zum Beispiel die Clippendales in der Classic Edition und in der Cutten Candies Edition. Ich klicke mir jetzt mal die Cutten Candy Edition, die scheint wohl bunter zu sein. Und dann klickst du da drauf, siehst ein bisschen Text, siehst kleine Bilderchen, wo du, wenn du drüber fährst mit der Maus, dann halt eine Vergrößerung dir angucken kannst, so eine Lupenfunktion. Du kannst sogar noch zu dem Artikel wählen, ob du ein 10er oder ein 20er Set haben willst mit verschiedenen Preisen. Also selbst so etwas ist möglich. Eine Verfügbarkeit ist da, Lieferzeit ist da, Warenkorbsystem ist da, wie man sich das so von einem deutschen Shop erwünscht. Und sie hat auch diese Live-Chat-Funktion eingebaut. Das heißt, wenn du da draufklickst und hast jetzt noch eine Frage, ne, was weiß ich, was ist jetzt Cotton Candy und soll ich das lieber nehmen oder was anderes? Oder hast du noch was anderes im Programm? Kann man da einfach mal drauf tippen. Das wird dann bei ihr direkt am Handy, nehme ich an. So kann man das nämlich einstellen. Dann eine Push-Notification geben und dann kann man da quasi direkt mit seinen künftigen Kunden chatten. Ziemlich cooles Ding und ganz ehrlich, das ist eine richtig geile Seite geworden. Die, finde ich, sticht wirklich heraus. Ganz, ganz simpel, aber eben ein Shop, der auch tatsächlich funktioniert und Geld abwirft. Finde ich ein tolles Ding. Großartig gemacht. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie man eben ja eine coole Webseite machen kann. Nicht nur um was zu zeigen, sondern auch um was zu verkaufen. Und das alles ohne irgendwie groß Ahnung von der Codierung von dieser Webseite haben zu müssen. Sondern einfach nur schick machen. Und es sind hier richtig grandiose Bilder drin. Also das ist ganz, ganz viel, wenn ihr auf diese Seite kommt, ist natürlich auch diesen grandiosen Bildern geschuldet. Philipp, vielleicht hast du die gemacht. Dann Hut ab dafür. Es sind richtig, richtig tolle Porträtaufnahmen und auch Produktfotos. Ganz, ganz starkes Ding. Tja, wenn ihr sowas auch mal ausprobieren wollt, das könnt ihr kostenlos ausprobieren. Geht einfach mal rein auf happyshooting.de/Jimdo. Macht euch einen Account, ist erstmal kostenlos, spielt ein bisschen mit rum. Entweder mit dem Dolphin, da gibt es auch inzwischen ein Shop-Modul, wo man ganz einfach einen Shop bauen kann. Oder eben in den klassischen Designer, da geht das noch viel umfangreicher. Ja, dann tobt euch mal aus. Viel Spaß dabei und danke an Jimdo für den tollen Support.
Und Belichtung für 15 Euro, ne?
Wenn ihr, genau, wenn ihr dann so eine Domain macht.
Das ist wichtig.
Ja, ja, ganz wichtig. Wenn ihr so eine Domain macht, dann, wenn ihr da Geld reinwerft, dann denkt an den Code Belichtigung, ne, 15 Euro. Und vor allen Dingen wissen die, dass ihr dann hier rüberkommt. Das ist ja für uns das ist ja das Wichtige. Also immer, immer schön Belichtigung verwenden. Auch wenn ihr das anderen Leuten empfehlt, immer Belichtigung benutzen. Ist super so. Dankeschön.
Sehr schön. So, wir kommen zur zweiten Ankündigung. Kameraankündigung, die kürzlich rausging, vor ein paar Tagen. Und das ist eine Kamera mit dem Titel Fortepiano.
Fortepiano?
Fortepiano, FP, klein F, klein P. Hersteller ist Sigma.
Das ist italienisch und heißt?
Laut und leise. Also die Kamera, die Ankündigung ist interessant, weil sie sagen, das ist die weltkleinste digitale Vollformatkamera.
Okay.
Das Ding ist tatsächlich ja klein. Also wir reden von 11,2 Zentimetern mal 7 Zentimetern mal 4,5 Zentimetern. Also die längste Seite ist 11,5 Zentimeter lang.
Moment.
Ja. Die längste 11,5?
Die längste ist 112,6 Millimeter.
Also nur mal zum Vergleich, die Olympus, die UMD 1 Mark II hat 13 Zentimeter etwa.
Und ist nicht Vollformat.
Und ist nicht Vollformat.
Genau, also das ist das eine, das Ding ist klein, gewichtsmäßig mit Karte und Batterie 422 Gramm.
Okay.
Also ist schon was drin, ne? Ist schon ordentlich vom Gewicht
dicht
her.
Dicht gepackt, mhm. Dicht gepackt. Wahrscheinlich extra schwer, wenn du so ein kleines Ding siehst und hebst
es. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So wie so ein kleiner Goldbarren. Ja. Aber sie muss natürlich ein paar Sachen tun, um Gewicht zu sparen oder beziehungsweise um Größe zu sparen. Und das eine ist, sie hat keinen mechanischen Shutter.
Oh.
Das ist einfach nicht drin, ne? Das
digital,
ist komplett digitaler Shutter drin.
Okay.
Und sie haben keinen Viewfinder, also zumindest keinen, wo man das Auge ran tut, sondern das halt Display. Ein Display hinten dran. Mhm. Dann ist da drin, und das ist für Sigma etwas ungewöhnlich, ein vollformatiger 35 mm Sensor, aber das ist kein Foveon mehr, sondern BioArray. Das ist das erste Mal, dass sie nicht mehr Foveon machen.
Kannst du nicht beides bestellen? Hatte ich da nicht was gelesen?
Sigma FP ist Bayer.
Okay.
Das ist die Info, die ich jetzt habe. 24,6 Megapixel, schießt 4K-Video und zwar, wenn du möchtest, auf eine externe SSD mit 12-Bit Cinema DNG. Also das ist RAW-Video.
Ich wollte gerade sagen, 12-Bit RAW-Video dann, ja.
Oder Cinema DNG ist ein, also es ist ein DNG-Format für Cinema, aber es ist im Prinzip RAW. Dann ist die Rede von einem speziellen Cine-Modus. Also die hat auch neben dem Auslöser Knopf hat sie auch einen Recording-Knopf für Video. Also die hat durchaus Video auch im Fokus. Ja, wie gesagt, ein sogenannter Cine-Modus mit bestimmten Funktionen. Da konnte ich jetzt noch keine Details drüber rausfinden. Sie haben wie hinten zwischen Display, was glaube ich nicht klappbar ist, und der Kamera ist noch so ein Kühlkörper drin. Das siehst du also, wenn du von oben schaust, siehst du so Kühlrippen. Also, dass auch die Wärme abgeführt wird. Das kennen wir ja bei Sony mit den Temperaturproblemen zum Beispiel. 18 Bilder pro Sekunde, klar, wenn du keine Mechanik bewegen musst, geht das.
Ja, und 24 Megapixel.
Genau, ISO von 100 bis 25.600, kann man noch expanden in beide Richtungen, bis runter auf ISO 6.
Holla!
Und hoch bis ISO 100 2000. Wie gut das wird, weiß ich nicht, aber ISO 6 geht mein Öhrchen ein bisschen hoch.
Das ist spannend, ja. Bei viel Licht die Blende auf. Gut.
Zum Beispiel Touchscreen, SD-Card-Slot. Um Gottes Willen, nur ein Card-Slot. Aber okay, wie gesagt, du kannst eine SSD dranhängen. Hat einen HDMI-Port, hat einen Blitz-Sync-Port. Sie hat keinen Hotshoe.
Wohin auch? Da ist kein Platz mehr.
Du kannst aber den Hotshoe quasi nachrüsten durch was extern Anschraubbares. Das geht nämlich dann, so wie ich das verstanden habe, über den HDMI-Port.
Das wird irgendein Erweiterungsport sein. Dann,
ne? Nicht wie, aber ne, einen Kopfhörerport haben sie dran. Ein Remote-Shutter-Port, also für irgendwelche Kabelgeschichten noch zum Auslösen. Und im Herbst soll sie dann kommen.
Die sieht mir aber generell so ein bisschen konzipiert aus, als ob du sie, ja, du kannst sie auch in die Hand nehmen, um zu fotografieren. Da gibt es halt, glaube ich, extra so ein Zubehör noch, um die ein bisschen griffiger zu machen. Also ein bisschen so eine Griffwulst da rechts dran zu bringen. Ja. Aber sie ist auch so konzipiert, dass sie einfach als, ja, als Recording-Stück, so als Sensor-Zwischenstück für, bei so, in so einem Rig mit Videoproduktion ist. Vorne die fette Tüte dran, hinten kannst du noch so einen Sucher auf das Display draufpacken, du kannst die SSD zum Rekorden anschließen, kannst du quasi alles extern anklemmen.
Also sie
das
hat
ist so ein bisschen wohl, wie so eine Black Magic oder so, weißt du?
Ja, sie hat wohl nicht nur unten ein Viertel Zoll Gewinde für ein Stativ, sondern noch mehrere. Also du kannst wohl auch mehrere Sachen dranflanschen noch. Und wenn du dir das Video anguckst, also wir verlinken da mal was, das ist unter anderem auch so ein Ankündigungskonzeptvideo, da siehst du die Kamera halt in tausend verschiedenen Einsatzzwecken mit verschiedenen Adaptern und im Videobereich mit großen Linsen, kleinen Linsen, im Fotobereich mit allem möglichen adaptierten Zeug. Klar, spiegellos kannst du natürlich wieder Sachen dran adaptieren. Gibt's einen Griff dazu, also kannst du noch einen Griff dran schrauben. Das war eine der wenigen Ankündigungen der letzten paar Jahre, wo es mich wieder gejuckt hat. Weil es ist Vollformat, es ist klein und es ist von den Specs jetzt erstmal nicht ganz uninteressant. Die Blitzsync-Zeit ist relativ lange. Das hat mit dem mit dem elektronischen Shutter wohl zu tun. Also ich glaube, Blitzsync-Zeit, wenn ich es richtig gelesen habe, liegt bei, kann das sein, 15 Sekunde?
Oh.
Also das hat mich ein bisschen erstaunt, aber.
Oh. Also das erstaunt mich jetzt aber auch. Also das.
Naja, sie ist halt keine Studiokamera, ne?
Da kannst du ausschließen dann.
Dafür nicht. Aber trotzdem ist das so, ist spannend. Und trotz der Größe haben sie auf der Rückseite, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tasten und ein Drehrad, ein Daumenrad.
Ja, dann ist sie schon mal eindeutig nicht für mich. Das ist allerdings das, was mich echt so fasziniert. Ich hätte früher so gedacht, wenn du so einen Vorhang hast, einen Schlitzvorhang als Verschluss, dann bist du halt limitiert mit deiner Blitzsynchronzeit. So ein Zentralverschluss ist halt schneller. Da kannst du sehr kurze Zeit mit blitzen, aber dieser Schlitzvorhang, da hast du halt so dann bei so einem großen Sensor bist du so auf deine 200stel gefangen, schneller bewegt sich dieser Schlitz halt nicht. Und da habe ich so gedacht, wenn dieser Vorhang nicht wäre, sondern man einfach elektronisch quasi den Sensor ein- und ausschalten könnte, dann müsste man noch extrem kurze Synchronzeiten erreichen können. Und jetzt kommt hier genau das Gegenteil, das verwirrt mich.
Wie gesagt, deshalb würde ich da auf jeden Fall auch nochmal warten und nicht gleich vorbestellen. Was noch interessant ist, was wir noch nicht erwähnt haben, diese Kamera kommt dann mit dem L-Mount. Und der L-Mount ist der Mount, der ja vor nicht allzu langer Zeit angekündigt war oder wurde, beziehungsweise der jetzt auch schon bedient wird von Leica, von Panasonic. Daher
der Buchstabe.
Und jetzt von Sigma. Also Sigma, ja. Leica, Panasonic haben eine Allianz geschlossen, um unter dem gemeinsamen L-Mount Objektive zu bauen. Und wir reden da jetzt nicht von hier mal eins, da mal eins, sondern wir reden von jetzt bestehenden Objektiven, die wohl gerade umgebaut werden. Also es sollen alleine im nächsten Jahr, ich kann es nicht genau sagen, aber ich sag mal so 20 bis 40 Objektive noch zusätzlich auf den Markt kommen. Also es wird eine große Vielfalt an Objektiven geben. Gibt's jetzt schon eine ganze Menge und
ja, ich finde das
werden noch mehr.
Finde ich gut. Aber du musst dir natürlich vorstellen, weil du gesagt hast, hat dich so ein bisschen getriggert, diese Kamera, weil sie eben Vollformat und sehr klein ist. Die Objektive werden natürlich nicht kleiner, ne?
Also, nee, natürlich nicht.
Wenn du dir die L-Mount-Objektive mal anguckst, die sind also jetzt alles andere als klein.
Aber das jetzt mit so einem 50er Pancake drauf und das jetzt so als Pocket-Kamera fürs Wochenende? Nee, noch nicht, aber das wird nicht ausbleiben. Oder mit so einem kleinen Summilux, Leica 1.2, was weiß ich.
Das kostet alles
nichts. Mit L-Mount oder mit Adapter. Nee, das muss ja nicht klein Leica sein, aber das so als handliche, vollformatige Kamera. Ja, aber wie gesagt, sie ist mit Sicherheit auch für den Cine-Bereich konzipiert. Also sie hat auch oben drauf einen Schalter, wo du zwischen Cine und Still umschalten kannst. Also ich denke, das wird für beide Seiten interessant werden. Preislich gibt's noch nichts zu sagen, außer irgendeinem Tweet, wo jemand sagte, er wüsste, dass das Ding teuer wird. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen, weil klein heißt ja in der Regel viel Aufwand für Miniaturisierung und das ist nicht unbedingt günstig.
Ja,
wir können ja Wetten abschließen. Wir können ja jetzt, ich würde sagen, das wird auch, allein das, der Body wird wahrscheinlich auch im Bereich um die 4.000 liegen.
Ja, ich hätte jetzt so eher 5 gefühlt. Oder 6 gesagt. Also eher sehr hochpreisig.
Nee, so auch nicht, weil du musst ja noch irgendwie diese Leica-Objektive dazu leisten können.
Wenn du dir ein Leica-Objektiv holst, dann ist auch egal, was der Body kostet, mal ganz ehrlich. Tja. Christoph hat übrigens bestätigt, also ich hatte das richtig im Kopf, man hat wohl ein Fovion-Modell angekündigt.
Aber ein separates, nicht geteased, dieses.
Genau, also, ne, aber keine Details. Ob das dann eine FP mit einem anderen Sensor ist oder ob sie anders heißen wird, wir wissen es nicht. Aber da soll wohl, könnte noch was kommen, sagen wir mal so.
In welcher Form haben sie dann das geteased? Das steht hier natürlich nicht.
Nee, keine Details. Ich glaube, ich hatte irgendeinen Bericht gelesen, da war nur eine Randerwähnung, dass Sigma meinte, dass wohl Fovion noch kommen wird. Aber viel mehr als eine Randnotiz war das auch nicht. Nun ja.
Also ich bin auf jeden Fall erstmal, ich wäre interessiert, da mal irgendwie, ich schreibe mal Sigma an, soll mir mal eine schicken.
Ja, auch in die Hand nehmen und mal losziehen würde ich auch gerne damit, aber ich glaube,
würde ich sofort machen.
Ich bin, glaube ich, nicht der Kunde dafür.
Hier ist ein Foto von einer Drohne, wo die FP drunter hängt. Sehr süß.
Ach, wunderbar.
Ah ja, du, ohne Objektiv keine 500 Gramm, also bitte.
Ja, dann hoffen wir mal, dass der Preis nicht so gruselig wird, wie das, was in unserem nächsten Thema zu sehen ist.
Achso, ja.
Thomas hat uns was geschickt. Ja. Der sagt, hallo Boris, hallo Chris. In Photo Weekly, einem kostenlosen Online-Magazin über Fotografie, fand ich einen Artikel über Joshua Hoffein oder Hoffine, einen Fotografen und Filmer, der unschuldige Menschen in Horrorszenen abbildet. Tolle, unerwartete Fotos. Mein Favorit, ein schlafendes Baby im Arm seiner scheinbar toten Mutter. Und da gibt es ein, schaut mal unter Joshua.
Ist das die, wo die Spinnen aus dem Mund krabbeln?
Ich glaube, das meinte er, ja. JoshuaHoffein.com oder JoshuaHoffine.com. Wir verlinken
es mal.
Ich sage aber an dieser Stelle, bevor ihr auf diesen Link klickt, macht euch auf was gefasst. Also das ist starker Tobak. Also manches ist einfach nur skurril und auch ganz nett. Aber vieles ist tatsächlich sehr verstörend und müsst ihr euch mal angucken. Es sind Fotografien, die sehr stark bearbeitet sind. Also das hat eher so einen Illustrationscharakter, das Ganze.
Schon als Fotos rüber.
Es sind schon Fotos, aber es sind
mit Sicherheit
schon ordentlich.
Gut gefotoshoppt.
Ja, ja. Und kreative Ideen aber dabei. Also das fand ich da dran sehr stark. Also wie das umgesetzt wird, auf welche Ideen er da gekommen ist, welche Bildwinkel er dafür gewählt hat. Also da steckt wirklich ganz, ganz viel, man muss es wirklich sagen, trotz der erschreckenden Bilder, ganz viel Liebe zum Detail drin. Das ist wirklich
ja teilweise auch
heiß gemacht.
Teilweise dann auch so im Stil von Nassplattenaufnahmen. Mhm.
Also es ist eine Webseite mit ganz vielen Bildern. Wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht das aus wie so ganz alte Schwarz-Weiß-Porträts.
Ja, ja, also cool. Man sollte das am besten nicht auf ein frisches Frühstück irgendwie sich alles angucken. man muss schon ein bisschen reisen. Aber es ist cooles Zeug, ja. Durchaus.
Ja, auf jeden Fall. Thomas, danke für den Link.
Ja, das nächste ist auch ein gruselig, aber das jetzt in einem sehr, sehr realen Kontext.
Das ist quasi richtig gruselig.
Ja, und zwar haben wir immer wieder das Thema hier, Vorsicht vor Schienen, und Züge sind nun mal sehr schnell sehr tödlich und man hört sie nicht, wenn sie kommen, also fotografieren auf Schienen, allgemein auf Schienen unterwegs sein und sei es nur sie zu überqueren, kann schon reichen. Yep. Und da ist jetzt gerade eine Kampagne gewesen, weiß nicht jetzt wie neu die war, aber das war die Dutch Rail, also die holländische Zuggesellschaft. Mhm. Und die haben das Problem eben, dass Leute von Zügen erfasst werden. Und die haben, um die Leute davor abzuschrecken, haben die eine Fake-Modekampagne gemacht auf Instagram, auf ihrem Account, beziehungsweise auf ihrem neuen Account. Also das sah so zumindest so aus wie eine Kampagne für irgendeine interessante Modegeschichte, wo so zerrissene Klamotten drauf waren, Bilder von, ja, hier eine Jeansjacke, wo die Hälfte fehlt, oder ein Hemd, wo ein Teil davon abgerissen ist und so weiter. Was haben sie gemacht? Sie haben die Kleidung von Zugopfern nachgebaut. Also nicht die Originale genommen, aber haben das quasi nachgestellt und haben das dann so eigenständig fotografiert. Mhm. Und dazu, glaube ich, dann auch noch ein bisschen was geschrieben. Das hat nicht lange Bestand gehabt, weil ja, die haben Gegenwind bekommen von allen Seiten. Das war einfach den Leuten dann doch ein bisschen zu heftig. Also nicht nur von den Leuten, die vielleicht selber schon mal jemanden verloren hatten oder die es einfach nur, ja, den Gedanken unerträglich fanden. Auch natürlich Zugführer selber, die solche Sachen erleben mussten, haben gesagt, das geht nicht, ne? Da bricht ja in mir wieder alles irgendwie vor, was ich da schon mal erlebt habe. Also es war eine sehr, sehr konfrontative Kampagne. Und es gab natürlich auch positive Geschichten dazu. Also Leute, die gesagt haben, das ist wichtig. Und zumindest denkt die Dutch Rail das auch. Sie haben mittlerweile die Fotos wieder runtergenommen. Also in dem Link sind so zwei Stück noch davon zu sehen. Die Fotos wieder runtergenommen und haben aber noch ein Statement online jetzt stehen auf deren Instagram-Account, wo steht, dass sie denken, das wäre richtig, es war wichtig. Und zumindest ist jetzt mal eine Diskussion darüber losgegangen. Ob es was bringt, weiß man nicht, aber ich fand's einfach, thematisch passt's hier rein, weil wir das Thema eben immer wieder haben.
Absolut.
Also bleibt von den Schienen weg. So, jetzt entgruseln wir mal. Ja, und zwar,
wir wissen es noch nicht. Das ist auch ein bisschen gruselig.
Naja, es wird schon gruselig, aber auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch gar nicht. Also ich bin da mittlerweile relativ entspannt.
Es geht um ein digitales Rückteil für Mittelformat, was gerade bei Kickstarter propagiert wird, und zwar von I Am Back. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, die hatten ein digitales Rückteil für Kleinbildkameras gemacht, also für alte analoge Kleinbildkameras, wo eben mithilfe von Mattscheibe und kleiner ganz kleiner Sensorkamera dann eben die Mattscheibe abgefilmt und so weiter wurde. Mhm. Ja, und das Konzept bringen sie jetzt auf Mittelformat.
Ja, und da haben sie ja damals schon auf dem Spiegelreflex, also auf dem Kleinbildlevel, hatten die ja schon so eine um die Ecke Optik und dann einen kleineren Sensor dahinter, der das irgendwie abbildet. Und das ähnliche Prinzip soll hier wohl auch stattfinden. Das heißt, du kannst jetzt dieses Ding, also erstmal kann man es backen auf Kickstarter und dann geht es erstmal los so für ein paar verschiedene Kameras. Ich muss hier gerade mal die Liste finden.
Ich hatte nachgeguckt, Mamiya wird unterstützt, also zum Beispiel eine C330 oder eine RB67, Hasselblad, Kiev, Bronica.
Also genau, Rolleiflex, Mamiya, Klasse. RB67, genau.
Genau, die Idee ist halt, dass es verschiedene Adapterstücke für die jeweiligen Kameras gibt, weil die müssen sich ja da hinten einrasten. Und dieses Adapterstück ist quasi der Abstandshalter, wo auf der Filmebene dann die Mattscheibe ist. Und an diesen Adapter kommt dann hinten dran das eigentliche Kameramodul. Und diese Adapterstücke, die kann man dann eben je nach Kamera austauschen und man braucht nur das eine Kameramodul. Das ist die Idee.
Ja. Sieht von außen ähnlich aus wie diese Rückteile, die man so von Phase One und so weiter kauft. Mhm. Nur, es ist natürlich technisch, ist das Ding etwas anders gelagert. Nämlich, die Funktionsweise ist die, dass das Bild der Kamera ja auf eine Ebene fokussiert wird, nämlich die Filmebene, und die ersetzen die durch eine Mattscheibe. Und in diesem Rückteil ist jetzt eine Kamera drin, die diese Mattscheibe abfotografiert. Das heißt, man hat so einen Zwischenschritt drin, der ein paar Vor-, aber eben auch ein paar Nachteile hat. Der eine Vorteil ist, man hat natürlich jetzt tatsächlich diese Anmutung der Schärfentiefe dieser Mittelformatkamera, weil man die entsprechende Mattscheibengröße da hat.
Exakt.
Das ist das Gute dran. Das muss nicht negativ sein. Also für die Leute, die jetzt denken, ich könnte mir hier für 300 bis 400 Schweizer Franken, das sind die Schweizer hier, die das machen, ich könnte mir für 300 bis 400 Schweizer Franken jetzt einen Ersatz für meinen Phase One Rückteil holen. Der wird leider ein bisschen enttäuscht, weil das Ding basiert halt auf einem, was war's, ein Panasonic Sensor?
Ein Panasonic, so ein kleiner so ein 16 Megapixel Sensor. 16 Megapixel, 1:2,3 Zoll. Die Sensorgröße ist ja auch gar nicht mehr so entscheidend, weil ja die Mattscheibe abgefilmt wird. Das heißt, der Sensor muss ja gar keine Schärfentiefe erzeugen, der muss nur ein fertig projiziertes Bild aufnehmen. Von daher ist die Größe eigentlich gar nicht so wahnsinnig entscheidend. Aber es ist natürlich die Qualität des Sensors als solches, die durchaus relevant wäre.
Und die Struktur der Mattscheibe wird natürlich da auch in irgendeiner Form mit einfließen.
Bei einigen Beispielen ist das auch ganz deutlich zu sehen.
Außerdem ist die Kamera relativ nah an dieser Mattscheibe dran. Das heißt, sie muss sehr weitwinklig arbeiten. Und das sieht man bei einigen der Beispielsfotos auch, eine sehr deutliche Vignettierung. Mhm. Manchen Leuten käme das entgegen. Ich fände es jetzt eher nicht so.
Das spart mir einen Bearbeitungsschritt.
Also das Ganze läuft so ein bisschen auf, ich würde mal sagen, so auf gehobenem Toy-Kamera-Level. Ja. Die Bilder haben schon durchaus eine ganz spezielle Anmutung und eben ganz besonders deshalb, weil die Schärfentiefe eben die Originalschärfentiefe der Großformatkamera, der Mittelformatkamera ist. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, um damit den Großen in irgendeiner Form Konkurrenz zu machen, sondern das ist eher so, um den Spieltrieb zu befriedigen.
Ja.
Und auf dem Wege vielleicht den alten Mittelformatkameras wieder ein bisschen Leben einzuhauchen, ein bisschen digitales Leben einzuhauchen, und das ist auch nicht schlecht.
Ja. Ich finde es halt insofern ein bisschen fies, als dass es natürlich im Kopf erstmal suggeriert, oh, hier so für 400 Geldeinheiten roundabout ist gerade der Einstieg da bei Kickstarter wohl. Kann ich meine analoge Mittelformat jetzt digital machen?
Und dann, naja, aber sie schreiben ja auf ihrer Webseite, schreiben sie zumindest, liebe Profifotografen, haut uns nicht, das Ding hat nicht die Qualität, ja, die ihr wollt.
Also sie gehen offen damit um, das ist schon so, aber trotzdem hast du ja so das Gefühl, so digitales Rückteil und so, und du sagst auch, naja, Anmutung hin und her. Aber jetzt
letztendlich wollen sie aber natürlich auch was verkaufen. Also
ja, also ich verstehe ja auch so ein, ich verstehe ja auch so einen Preis, weil natürlich steckt da auch Arbeit drin und sowas muss gefertigt und versendet werden und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Also ich meckere gar nicht mal über den Preis als solches. Aber du hast natürlich auch eine Mittelformat-Anmutung, wenn du da einen Film reinpackst, den einfach, also gerade schwarz-weiß in der Dose entwickelst, was nun wirklich nicht schwer ist zu Hause. Und du das Ganze dann abfotografierst, also diesen hybriden Ansatz, Chris, den du ja auch schon ein paar Mal beschrieben hast, dann hast du halt ein echtes Negativ und du hast trotzdem digitales Bild mit einer wesentlich besseren Auflösung, mit
ja, aber ist doch keiner Mattscheibe zu sehen.
Ja,
ist
du musst
viel mehr Arbeit.
Du hast die Filmentwicklung natürlich dazwischen, das ist klar. Aber dafür hast du vielleicht ein brauchbareres Ergebnis. Ich persönlich, mich hat es nicht getriggert. Ich habe ja hier Mittelformatkameras liegen, die ich vielleicht tatsächlich mehr benutzen würde, wenn sie digital wären. Aber trotzdem hat mich das jetzt nicht so gefangen, dass ich sage, müsste ich jetzt machen.
Mich triggert das auch nicht. Also die Sigma FP triggert mich deutlich mehr. Und wenn ich hier Mittelformat machen will, dann mache ich es auf Film, natürlich. Aber trotzdem, wen es interessiert, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben die Vor- und Nachteile ganz gut dargestellt.
Ich denke auch.
Also entscheidet selber, das Ding läuft jetzt noch, lass mal schauen, 50 Tage ist relativ frisch und die haben jetzt schon von ihren 45.000 Euro Ziel haben sie jetzt schon 28.000, also das wird gefundet und dann ja freuen sich vielleicht ein paar Leute drüber und bei manchen wird es Staub sammeln, wie halt üblich bei diesen Kickstarter-Sachen. Sie haben immerhin mit dem ersten digitalen Back, was sie da gemacht haben, haben sie zumindest bewiesen, dass sie auch liefern können.
Das ist der Vorteil.
Das ist ja auch also schon mal was.
Bei Kickstarter, ich sag's gerne jedes Mal wieder dazu, das ist kein Amazon oder Alibaba oder sowas, Geld reinwerfen und dann zuverlässig nach der angepriesenen Roadmap da sein Produkt erhalten. Das ist es nicht.
Geld, das ist zumindest ein bisschen wie AliExpress insofern, dass es sehr lange dauert, bis man manche Sachen sieht.
Es kann lange dauern, aber es ist eigentlich eher so ein bisschen, ja, es ist Risikokapital und Risiko bedeutet, es kann auch komplett weg sein, was ihr da reintut. Also wenn irgendetwas bei denen schief läuft in der Produktion, die werden verarscht von irgendeinem Produzenten, von einer Fabrik geht pleite oder was auch immer, dann kann es sein, dass sie auch nicht mehr liefern können. Also man muss sowas immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das in der Regel keine professionellen Unternehmen sind, die das für Marketingzwecke nutzen, sondern dass das Geld tatsächlich in die Produktion und Entwicklung geht. Und dann kann auch mal was schieflaufen. Also macht es nicht unbedingt mit Geld, was ihr nicht habt oder eigentlich nicht habt, sondern macht das mit eurem, ich sag mal in Airquotes, Luftkomma, Gänsefüße, macht das mit eurem Spielgeld sowas. Gut.
Jetzt kommen wir zu den echten Profis.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Und wir werden natürlich wieder von Enjoy Kamera unterstützt. Das sind die mit dem tollen Fotozubehör. Und wenn ihr dort was bestellt, dann benutzt den Gutschein Happy Shooting 2019 für 5% auf die Bestellung. Unter anderem kann man da Sachen bestellen, haben wir auch vor Monaten schon mal drüber geredet, wenn nicht sogar im Jahr oder so. Und zwar sind das Klemmen. Und zwar die von 9Solutions, also 9.Solutions. Das ist ein Hersteller, den ich ja vor ein paar Jahren das erste Mal irgendwo so auf dem Radar hatte. Und seither, das ist ein Produkt, was ich selber täglich im Einsatz habe. Und seither einfach, wenn irgendwo irgendwas befestigt werden muss, sei das jetzt ein Licht oder eine Kamera oder auch ganz andere Dinge, dann ist 9Solutions so ungefähr das Erste, woran ich denke. Also ich habe hier so ein paar verschiedene Klemmen von denen. Also das ist stabiles Zeug. Also stell dir vor, du willst eine Tischplatte oder eine Schrankkante, Regalkante oder sowas irgendwie temporär jetzt in so eine LED-Fläche dran machen. Mhm. Ja, dann machst du das mit so einem Ding. Klemme ist relativ handlich, die sind auch preislich sehr gut. Du klemmst Sachen so an, dass sie nicht wieder weggehen. Also die kleine Klemme hat, glaube ich, 30. Nee, hat das nicht, aber die kleine Klemme hat, glaube ich, 30 Kilo Belastbarkeit. Und das ist keine Lüge. das kann ich schon mal so sagen. Das passt einfach so. Und dann haben die einfach mal.
Von welcher reden wir hier?
Ich rede hier gerade von der Mini-Klemme, die Mini-Universal-Klemme. Okay. Ja, ja, die passt locker auf eine Hand. Da passen 1, 2, 3, 4 Stück von auf eine Handfläche, auf meine zumindest. Und dann klemmst du die da ran. Die haben so zwei so Spannwangen, ne, so, die beweglich sind, die sich also der Oberfläche anpassen. Das kann jetzt eine Platte von irgendwas sein, das kann aber auch ein Rohr sein, also das passt alles, das kann auch nicht ganz eben sein, das funktioniert trotzdem gut, die liegen also eng an. Und dann hast du auf beiden Seiten ein 1/4 Zoll Gewinde und auf der einen Seite sogar noch ein 3/8 Zoll Gewinde. Und da kannst du jetzt beliebiges Zeug dran machen, sei das jetzt ein Stativkopf oder ein Spigott oder was du halt so brauchst. Mhm. Und das Ding hält bombenfest. Wenn dir das nicht reicht, dann nimmst du das entsprechend größere, ne? Das ist das gleiche, da passt also auf meine Handfläche nur noch eine davon.
Okay.
Das Ding hat, lass mich lügen.
Da kriegst du dann 100 Kilo dran, oder was?
Ich weiß es, also auf jeden Fall ist das nochmal irgendwie deutlich, deutlich beefiger, das Ganze. Da kannst du dann auch, da hast du auf beiden Seiten jetzt 1/4 Zoll und 3/8, also 2x 1/4 Zoll, 2x 3/8 an diesen Klemmwangen. Und du hast oben noch die Möglichkeit, direkt so einen Spigott dran zu machen, was dann auch noch mit so einem handlichen Mechanismus irgendwie fixiert werden kann. Also das ist einfach nur Bombe.
Nee, das die Zeug. Mit Spigott hat auch 30 Kilo, das scheint wohl nur
auch, okay,
der Standard zu sein.
Dann habe ich hier noch eine andere Klemme, das ist die Savior Clamp. Das ist eine, ja, so eine Klamme, so eine Klemme, die man halt mit Federdruck zusammendrückt, ne? So wie so eine Leimzwinge, nur halt aus Metall. Und also du musst kräftig mit, ich versuche das gerade mit zwei Händen kräftig drücken, hat oben auch wieder diese Spannwangenzangen mit 3/8 und 1/4 Zoll Gewinde auf beiden Seiten. Und da ist, der Federdruck ist, also da kannst du auch gleich in die Muckibude gehen, das ist das Gleiche. Und das ist nicht ganz so stabil, also es klemmt nicht ganz so stark wie die andere, die man anschraubt, aber ich sag mal, die macht irgendwie mal mindestens 10 Kilo oder so. Also auch die ist mal schnell, wenn man schnell was hin- oder weg machen möchte, ist die auf jeden Fall auch ganz gut. Und dann noch die letzte, die habe ich jetzt gerade nicht hier, die klappert schön, die hätte ich ja nicht holen sollen, weil die hört man ja gut, ist die HD Python Clamp. Das hat jetzt nichts mit High Definition zu tun, sondern mit Heavy Duty. Das ist eine Standardklemme, die besonders im Lichtbereich sinnvoll ist, weil die hat nämlich auf der einen Seite gleich so einen Spigott-Zapfen, wo man also direkt Lichtquellen dran machen kann.
Ja, cool.
Da gibt's dann aber auch nochmal Zubehör, da kann man also auch nochmal dann verschiedene Stativköpfe dran machen. Und die ist besonders gut geeignet für runde Sachen, also für irgendwelche Rohre zum Beispiel. Und auch das Ding hält mal eben locker 20 Kilo. Also es ist einfach, das Nine Solutions Zeug ist tatsächlich so, also ich habe ja auch Lichter permanent mit befestigt, mit anderen von deren Lösungen. Wenn es darum geht, irgendwo was zu befestigen, sei das jetzt an Tischen, an Bänken, an Rohren, auch an Fahrrädern, Motorrädern, Helmen und so weiter, also die haben für alles eine Lösung und das Zeug ist so dermaßen klasse, das hält und ja, das hält, wenn es halten soll, und wenn es nicht halten soll, kriegt man es auch wieder ab. Also, schaut das mal an, Nine Solutions, wir haben es schön in den Shownotes verlinkt und das ist ein Produkt, was ich tatsächlich immer verwende und ich schaue gerade mich um und es sind, alleine mein Blickfeld sind jetzt zwei Dinge fix damit befestigt hier, Dichter und so. Und ja, das Zeug ist geil und ich bin sehr froh, dass Enjoyer Camera das hat, weil ja, ist mein Go-To Befestigungszeug. Also, und nochmal 5% auf jede Bestellung. Im Gutscheincode HappyShooting 2019. Und wir sagen danke für die Unterstützung.
Na, auf jeden Fall.
Tja, ja. Kommen wir zu den Fragen.
Der Frank zum Beispiel hat eine Frage. Welche Leuchtplatte möchte man haben, um seine Dias und Negative abzufotografieren? Am besten A4, also DIN A4, damit man vorher schon mal mit einem Kontaktbogen schauen kann. Da hatten wir mal was verlinkt, ne?
Ich habe sogar mal was drüber geschrieben. Ich habe mir damals TM, Das ist von 2017. Habe ich mit dieser ganzen Digitalisiererei per Leuchtplatte angefangen. Und diese USB-betriebene Leuchtplatte, die ich da in Verwendung hatte, die lag so bei den üblichen Händlern, so bei irgendwie 30 Euro oder so.
Ja.
Ich verlinke das mal in den Shownotes, dann kannst du auch mal gucken. Also da gibt es mittlerweile vielleicht auch schon andere, aber ja, sind das ist auf jeden Fall was für uns ganz gut funktioniert. Die ist flach, die kann mit USB betrieben werden.
Man sieht keine Leuchtpunkte, sondern das ist halt dieses Konzept, dass die Oberfläche leuchtet.
Nee, ja. das ist eine LED-basierte. Aber die verteilt das zumindest so, dass man auf dem
ja, aber du siehst keine Oberfläche,
Makro, also keine Struktur sieht.
Genau.
Das wäre so der Tipp an der Stelle. Dann Frank, noch ein Frank, anderer Frank, gleicher Frank, weiß ich nicht.
Gleicher Frank.
Lieber das schärfste schon vorhandene Objektiv mit Zwischenring nutzen oder ein preiswertes Makro wie das EF-100-28, das nicht L soll ja das Beste sein, also fürs Digitalisieren. Also ich benutze tatsächlich das 100er, was ist 3.5, der Vorgänger von dem, glaube ich sogar. Ja, funktioniert gut und ich habe jetzt aber keine Experimente gemacht. Also am besten performen Objektive ja meistens, wenn sie einigermaßen die Normalbrennweite sind, also beim Vollformatsensor halt um die 50 mm rum oder so. Mhm. Aber selbst da sind die 100 noch völlig in Ordnung. Also, aber das musst du selber mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es da Vergleiche gibt. Vielleicht hat mal irgendjemand einen Vergleich gemacht zwischen Makro-Zwischenring und Makro-Objektiv.
Also ich wäre mir relativ, also ich bin, sagen wir mal, so überzeugt davon, dass ich sage, das wird auf das Ergebnis keinen nennenswerten Unterschied machen.
Ich behaupte das jetzt auch mal.
Ich habe mit der Canon-Kamera, da habe ich kein dediziertes Makro-Objektiv dafür, beziehungsweise nur ein Tele-Zoom, was auch so einen Makro-Modus hat, aber was zum Abfotografieren von Negativen dann eine zu hohe Entfernung haben müsste, also unpraktisch war. Da habe ich das mit Zwischenringen gemacht. Ich glaube, ich habe seinerzeit mal in 85 mm genommen, was sehr, sehr scharf ist, Festbrennweite, und habe dann eben Zwischenringe genutzt, um auf die kurze Distanz fokussieren zu können, und habe dann eben mit dem Abstand fokussiert. War ein bisschen fummelig, aber funktioniert. Der große Vorteil, wenn du dir halt ein Makro holst, ist eben genau das Scharfstellen, weil mit Zwischenringen, da stellst du nicht mehr viel scharf mit dem Schärfering, also mit dem Fokusring, sondern da musst du halt mit der Höhe justieren, und wenn du dann nicht ein Stativ hast, wo du das mit einer Makroschiene schön hin und her schieben kannst, dann wird das auch sehr schnell sehr anstrengend, sehr fummelig, das macht man nicht oft. Also wenn du das häufiger vorhast, würde ich tatsächlich empfehlen, ein Makroobjektiv zu holen. Und ob das 100er jetzt eine gute Empfehlung ist, so vom Abstand her, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie groß deine Negative sind. Für Kleinbild ist das also bestimmt super.
Wenn man die entsprechenden Copy-Stand verwendet, dieses Ding, was der Jochen designt hat, dann ist das 100er völlig in Ordnung.
Ja, also für Großformat musst du wahrscheinlich schon wieder ein bisschen sehr großen Abstand einhalten. Da würde ich dann wahrscheinlich eher was anderes nehmen. Aber das geht ansonsten, auch. Ja, geht auch, okay.
Das geht auch.
Aber das 100er ist auf jeden Fall gut, und wenn du vom Stativ arbeitest, musst du auch nicht das L nehmen. Wenn du halt mal irgendwas anderes fotografieren willst, außer Negative, und möchtest das mit dem Makro machen, dann ist das L schon sehr geil mit seinem Bildstabilisator. Das hatte ich ja mal drauf vom Wolfgang, und das war schon sehr, sehr klasse. Aber das normale 100er, also auch das alte 100er Makro, was man relativ günstig bekommt, ist ein extrem scharfes Objektiv, also das wirst du deine Freude mit haben.
Ja, dann der Rolf. Ich lese mal die Frage vor. Passend zum Thema aus Folge 616, zum Thema über Lightroom Classic importieren und dann als Sammlung mit Lightroom Mobile synchronisieren. Funktioniert tadellos und nimmt keinen Cloud-Speicherplatz weg. Aber die resultierenden Auflösungen beim Export aus Lightroom Mobile, zum Beispiel für Weekly Pick, machen mich fertig.
Okay, pass auf. Jetzt kommt ganz viel Zeug mit Auflösung. Das müssen wir ein bisschen vereinfachen, glaube ich. Müssen wir ein bisschen langsam machen.
Mach doch du mal, du hast ja schon Gedanken drüber gemacht.
Ja, das ist jetzt sehr technisch, es geht um Auflösung. Das heißt, wir haben ja gesagt, wenn du in Classic da deine Bilder importierst und sie dann halt mit Mobile synchronisierst, dann wird ja eine Smart Preview ausgetauscht. Und da hatte ich im Hinterkopf so eine Auflösung, ich runde jetzt einfach mal immer alles glatt auf oder ab, so von 2.500 Pixeln lange Seite. Das hatte ich so im Hinterkopf. Und der Rolf sagt, wenn er jetzt seine hochaufgelösten RAWs eben in Classic hat und das mit Lightroom Mobile synchronisiert, dann wird ihm im Lightroom Mobile eine volle Auflösung von zum Beispiel 6000 x 4000 Pixeln angezeigt. Aber die hat er natürlich nicht. Das ist die Information, wie groß das Bild im Original ist. Und wenn du jetzt einen Export machst in Lightroom Mobile, dann kommt so ein Menü und da kannst du wählen, willst du größtmögliche Auflösung oder willst du mit 2000 Pixeln exportieren? Lange Seite. Und egal, was er von diesen beiden wählt, es kommt ein Bild raus mit 2000 Pixeln, lange Kante. Ein bisschen merkwürdig. Und jetzt sagt er, das ist ja komisch. Und jetzt hat er natürlich ein Foto, ein Querformat-Foto im Seitenverhältnis 3:2, also ganz klassisch. Und das hat, ich runde jetzt auch wieder, 2000 mal 1300 Punkte. Also merken wir uns 2000 breit, 1300 hoch. Und wenn er das exportiert, egal mit welcher Einstellung, kommt das auch in dieser Auflösung raus. Wenn er jetzt einen Ausschnitt macht im Hochformat, dann ist das Bild plötzlich höher als diese 1300 Bildpunkte. Und da fragt man sich jetzt, wieso habe ich jetzt zum Beispiel 1700 Bildpunkte Höhe, obwohl doch das Bild nur 1300 im Export Höhe hat. So, und das ist jetzt das Verwirrende. Die Auflösung ist aber ganz einfach. Die Smart Preview Auflösung hat 2500 Pixel lange Kante. Beim 3:2 Format hast du also 2500 Pixel mal 1700 Pixel. Alles gerundet. Das heißt, das Bild ist tatsächlich, liegt in einer Auflösung mit 1700 Pixeln Höhe vor. Machst du jetzt einen hochformatigen Crop, ist die höchste Auflösung, die du exportieren kannst, 1700 Pixeln, lange Kante. Und die nimmt er dann auch, weil Lightroom Mobile exportiert maximal lange Kante 2000 Pixel. Das wusste ich auch nicht. Das heißt, du hast eine Smart Preview drauf mit 2500 Pixel Kantenlänge, exportiert wird aber, egal was du einstellst, maximal diese 2000. Verrückt. Aber ist so. Also wundert euch nicht, wenn ihr mit Lightroom Mobile arbeitet und sagt, ich habe doch hier Smart Previews mit 2500 Pixeln. Die kommen nicht raus, egal was ihr wählt. Interessant. Aber mei, das ist halt Adobe, die wissen, was gut für euch ist. Der Matthias hat eine Frage zum Micro Four Thirds Format. Er wird nämlich umsteigen von Vollformat auf Micro Four Thirds. Und jetzt fragt er sich als Festbrennweiten-Fan, ob er sich denn jetzt ein 12 bis 40 mm 2.8 holen soll. Das ist das, was ich hier auch habe. Oder ob nicht ein 12 bis 100 mm, allerdings nur Blende 4, den Bereich nicht auch sehr gut abdeckt. Also es ist jetzt wieder so diese klassische Verführung, nehme ich jetzt eher eine offene Blende oder nehme ich eher einen größeren Zoom-Bereich? Ist natürlich sehr bequem, ne? Von 12 bis 100 mm, das ist schon sehr angenehm, soll auch sehr gut sein. Ja, er sagt, er möchte Porträts machen und natürlich da auch mit einer schönen Freistellung arbeiten. Und Matthias, da kann ich dir sagen, wenn du an Micro Four Thirds arbeitest mit Porträt, dann möchtest du auch viel offene Blende haben. Natürlich macht 100 mm auch wieder ein bisschen was wett. Aber ich habe zum Beispiel das 12 bis 40 2.8 und das 40 bis 150 2.8. Und Porträts mache ich sehr gerne mit dem 40 bis 150 2.8, weil ich sowieso den längeren Bereich haben will. Da bin ich dann eher ja so im Bereich 40, 50, 60 mm, auch mal bis 70 mm, sprich Bildwinkel von 100 oder mehr. Und das mit Offenblende 2.8 und dann hast du schon eine ganz gute Freistellung. Mit Blende 4 geht davon schon was verloren. Also Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde dann tatsächlich eher das 2.8er nehmen, aber tatsächlich eher in den Telebereich dann schwenken. Das 12 bis 40 ist halt gut für die kurze Distanz. Bei 40 mm, ja, dann hast du so dieses 80 mm Äquivalent. Aber wenn du vom Vollformat kommst, probier es doch mal aus. Stell deine Kamera mal auf 80 mm, also nimm 80 mm Objektiv und stell die Blende 5.6 ein. Dann hast du dein Freistellungsäquivalent von der Blende 2.8 am Micro Four Thirds. Und dann stellst du mal die Blende 8 ein und dann hast du das Freistellungsäquivalent der Blende 4 am Micro Four Thirds. Und dann kannst du das ganz bequem mal vorher ausprobieren, was du für einen Bildlook kriegen wirst. Micro Four Thirds ist nicht dafür gedacht, der Freistellkönig zu sein bei Porträts. Nee,
ganz sicher nicht.
Man sagt auch scherzhaft, Blende 2.8 ist quasi schon geschlossen. Wenn man so vom Vollformat kommt.
Ja, Sensorgröße ist alles.
Ne, das ist so. Also du solltest nicht auf Micro Four Thirds Format wechseln, wenn du ganz, ganz super cremig, extrem freigestellte Porträts machen willst. Dafür ist es das falsche System. Du wirst dann eher lernen, eine Freistellung über Licht zu erreichen, also Vordergrund, Hintergrund, über Helligkeiten, über Farben, über aufgeräumte Hintergründe etc. darüber zu arbeiten. Das so als Tipp. Ansonsten lieber irgendwas im 2.8er-Bereich nehmen oder hol dir eine Festbrennweite mit 1.8. Gibt es auch. Auch von Olympus und von Panasonic. So ein schönes 45er oder ein 75er 1.8. Dann wird es richtig gut.
Jo. Sehr schön. Das waren sie, die Fragen. Falls ihr welche habt, die wir in einer der zukünftigen Sendungen uns anschauen sollen, dann werft uns sie am besten mal im Slack in den Kanal HS Fragen. Und jetzt kommen wir zum Terminkalender.
Der Terminkalender.
Ja, wir haben zwei Termine bekommen. Und zwar einmal von Roger, der uns den reingeworfen hat. Und das ist das Treffen für Fotografieinteressierte in, wie spricht man es? Cham, C-H-A-M, im Kanton Zug in der Schweiz. Und da schreibt er, unser Ziel ist es, Fotografieinteressierte persönlich kennenzulernen und gegenseitig von unseren Kenntnissen und Erfahrungen zu profitieren oder auch gemeinsam etwas zu unternehmen. Also so eine Art Fotostammtisch, würde ich sagen, Fototreffen. Und zwar ist das am 2.8.2019.
Ja, wunderbar.
Ja, danke Roger, Roger. Und dann hat uns der Ruhrfotograf noch einen Termin reingeworfen. Der ist ist eine Ausstellung. Und zwar Titel Hollywood Icons, Fotografien aus der John Kobal Foundation, Greta Garbo, Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock und Co. Die Ausstellung Hollywood Icons widmet sich der goldenen Ära Hollywoods. Sie zeigt jene Fotografen, deren Bilder noch heute jeder kennt, von der Stummfilmlegende Charlie Chaplin über brillante Interpreten der frühen Tonfilmära wie Marlene Dietrich bis hin zu Nachkriegsgiganten wie Marlon Brando und Sophia Loren. Das Ganze ist in Oberhausen zu sehen, also im Pott. Und das geht vom 19.05., läuft also schon bis zum 15. September 2019 in Oberhausen. Links zu beiden Veranstaltungen packen wir natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr eine Veranstaltung rund um die Fotografie selbst veranstaltet oder sie einfach nur kennt und hier drauf hinweisen wollt, dann tut das auf happyshooting.de/Terminkalender. Wir freuen uns drauf und wir packen es dann in die Sendung. Dankeschön.
Mich interessiert ja mal, wie viele heute so um die 20-jährigen Namen wie Marlene Dietrich, Marlon Brando und wen du so alles gerade genannt hast, wer die eigentlich noch so kennt.
Ja, weiß ich nicht.
Wir assoziieren halt sofort irgendwie Gesichter und Rollen damit, aber ist das bei den Jungen noch so? Gucken die alten Filme nach mit den Eltern?
Die Jungen.
Geht mal auf happyshooting.de, schreibt mal, wenn ihr so im Bereich der 20er seid, ob ihr die Namen, ob euch das was sagt, ob ihr damit was anfangen könnt.
Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein Assignment anzuschauen, eine Aufgabe. Und Moment, dafür muss ich jetzt erstmal auch hier den Würfel holen. Da ist er. Und es gibt was zu gewinnen. Juhu. Ah, aua. Ich habe gerade auch keine Luftrüsseltröte parat, aber es macht nichts. Denkt euch die einfach. Es gibt was zu gewinnen. Und zwar das hier, die Monsterklemme von Nine Solutions, über die wir vorhin gesprochen haben.
28 Teilnehmer.
28 Leute. Ich klemme die mir hier so an den Schreibtisch. Dann kann man da den Arm fürs Würfeln drauf ablegen. Ja, genau.
Wunderbar. Dann darfst du auch anfangen, wenn du die Klemp sponsorst jetzt dann.
Ja, und zwar die entweder 1, 2, 3 bis zu 28 und wenn es drüber ist, würfen wir nochmal. Die 95 ist zu hoch.
Oberstes Limit 80. Wir nähern uns langsam.
Was hast du?
80.
80, das reicht nicht. 98.
Du willst aber auch ans obere Limit. 69.
Ja. Das ist, Moment, 1, 5, das ist die 10, das ist die 15.
Die 15.
Schau bitte 15. Die 15. Die 15 ist Lecker. Von Bernd Blecker 3BB. 3 sollten reichen. Ja, was ist es? Es ist ein Foto vom Strand. Also man sieht zwar das Meer nicht, aber man sieht Sand und man sieht im Hintergrund so, genau, man sieht im Hintergrund so in der Unschärfe was ein bisschen bläulich aussieht. Das ist vermutlich Himmel, der sich auf dem Wasser da hinten reflektiert, was so ein bisschen in dem Sand noch steht. Also das sieht tatsächlich so wie Watt aus. Und dann sind im Vordergrund 3 Mülltonnen. Und das sind 3 so rechteckige Mülltonnen. Ich vermute mal, das ist einfach so für den Strand halt, damit die Leute das Zeug reintun können. Und also ich fand das total spannend, das Bild. Also du hast die Schärfe, das ist eine relativ lange Brennweite gefühlt. Also was sind es denn, 300 Millimeter an einer D7100, einer Nikon. Das heißt, du hast eine entsprechende Freistellung. Das heißt, die Schärfe liegt auf diesen vorderen beiden Tonnen. Die dritte ist ein bisschen weiter hinten. Ich mag's, weil es so reduziert ist. Na, du hast nichts, was ablenkt. Beziehungsweise, wenn was ablenken sollte, dann sind es vielleicht oben noch 2 so gelbe Punkte. Das könnten irgendwelche Bojen sein oder Leute im Ölzeug. Aber die kopieren oder wiederholen ja auch wieder die Farben von vorne. Also du hast dann quasi da so einen gelben Akzent. Und dem Ganzen steht dann entgegen eben dieses Wasser hinten mit der blauen Himmelsreflexion, das hellblaue Wasser da hinten. Also hast du diese Gelb-Blau-Geschichte drin. Der Sand selber ist auch eher warmfarben. Also hast du so diesen Kontrast warm und kühl. Und irgendwie mag ich das. Mhm. Das war's. Ist ein ganz, ganz ruhiges Bild, was sehr viel Ruhe ausstrahlt.
Ja, das ist halt so interessant, weil es eigentlich ein völlig alltägliches Bild ist, was wir aber so eigentlich erst wahrnehmen, weil es so reduziert ist, weil halt der Ausschnitt so gewählt ist, dass nichts mehr ablenkt ringsherum und trotzdem Tiefe da ist. Die stehen so auf dieser Kante, so auf dieser vorderen Dünenkante und dahinter ist dann alles unscharf. Ja, sehr schöner Ausschnitt.
Und das ist tatsächlich die Wahl des Ausschnittes, ne? Du hast mit Sicherheit da rechts und links irgendwelches Zeug, was stört und vielleicht weiter oben auch noch. Also das ist ein sehr bewusst komponiertes Bild.
Auf jeden.
Zumindest sieht so aus. Und wenn es nicht so ist, Bernd, dann sag einfach trotzdem ja.
Ja, auf jeden Fall hat er gewonnen, ne?
Genau, Bernd, schreib eine Mail an chris@happyshooting.de, schreib Klemme dazu, dann kann ich es zuordnen. Und dann kriegst du die hammerheftigste Klemme. Wenn ich da jetzt kräftig dann rüttel, dann reißt mir, glaube ich, die Platte vom Schreibtisch ab.
Tisch im Eimer.
Das ist völlig klasse. Ja, das war die erste Geschichte.
Ich habe eins, und zwar unsere Nummer 10.
Unsere
ist
Nummer
von,
10.
Von TWX Foto. Underground oder Untergrund. Steht auch in Deutsch da, Untergrund. Und da sehen wir Rolltreppen. Von einer U-Bahn vermutlich. Und das hat mir ganz gut gefallen aus mehreren Gründen. Also zum einen ist es eine sehr zentrale Perspektive. Das heißt, die Flucht geht ganz klar auf die Mitte. Und die Mitte ist in diesem Fall ganz oben am Bildrand. Also wirklich stößt fast oben an. Und das ist ja etwas, was zunehmend auffällt, dass die Architekten da ein gewisses ästhetisches Verständnis haben, wenn so etwas konstruiert wird, was ja die Anordnung der Elemente und auch die Beleuchtung angeht. Wir haben hier nämlich sehr lilafarbene Fliesen oder Beleuchtung, Wände. Es spiegelt sich vorne in dieser, also es sind 3 Rolltreppen, ne? In der Mitte eine, ganz links eine, rechts eine. Und in der Mitte die Rolltreppe, die fast leer ist, da sehen wir vorne, ganz vorne im Bild, ganz groß links und rechts so leuchtende Symbole. Die spiegeln halt so diese blau-lila Farbe von den Wänden wieder. Auch rechts der Pfeil, der nach oben zeigt, ist alles so in dieser Farbe gehalten. Und ganz nach oben, wenn man der Rolltreppe wirklich bis nach oben in die Ferne folgt, dann sehen wir halt so einen roten Hintergrund, sehr untypisch. Man würde jetzt eher sagen, ja, vielleicht geht sie dann doch bergab, so in die Hölle, so, ja, in den roten Schlund. In diesem Fall fährt's aber auf zum Himmel. Vielleicht ist also der Himmel doch eher die Hölle auf Erden. Das mag man jetzt vielleicht philosophisch betrachten oder nochmal Leute fragen, die sich mit sowas auskennen. Eher von der Bildaufteilung fand ich das sehr spannend, weil du hast eben auf der linken Seite Leute, die nach rauf fahren. Da sehen wir also nur die Leute von hinten. Rechts kommen sie uns entgegen und in der Mitte, die ist fast leer. Ich sag mal, obwohl da oben Leute draufstehen, also die ist ganz offensichtlich im Betrieb. Wie selten ist denn sowas wohl oder wie lange wird er da gewartet haben? Oder er hat seine Kamera da aufgebaut und niemand hat sich getraut, dahin zu gehen. Das ist ja auch so ein Effekt. Hat auf jeden Fall hier, finde ich, für ein sehr spannendes Bild gesorgt, weil jetzt diese fast leere Rolltreppe hier links und rechts komplett trennt. Aber eben oben am Ziel, sage ich mal, oder an der Quelle, manche fahren ja auch runter, da kommen sie halt alle zusammen und da stehen ein paar Leute. Fand ich so ästhetisch sehr, sehr schön. Ja, tolles Ding.
Sehr schön, dann
darf
sagen
ich noch eins erwähnen?
Klar darfst du. Ja.
Und zwar unsere Nummer 16 von Stefan Strüving. Das ist ein Bild mit dem Namen Frühstück. Das möchte ich auch noch mal erwähnt haben. Da sehen wir drei Baguettes und eine Tasse Kaffee. Das von der Ausleuchtung her finde ich es ein bisschen sehr geblitzt, also sehr, sehr viel Licht. Das ist alles sehr gleichmäßig hell. Man sieht starke Schlagschatten. Kann natürlich oder könnte auch Sonnenlicht sein, Schrägstrich simulieren. Sieht mir aber sehr geblitzt aus. Ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mehr Streiflicht gehabt oder ein bisschen mehr mit den Lichtfarben noch gespielt. Aber diese drei Baguettes, wie sie hier so schön angeordnet sind, so schön mehlig. Man sieht sogar noch so ein bisschen Mehl links und rechts von dem Frühstücksbrettchen, was da runtergepurzelt ist und diesen frischen Kaffee, der da aufgesetzt ist, also eher so Cappuccino-mäßig. Hat mich einfach total angesprochen. Also das
hast Hunger bekommen.
Ja, habe ich. Also wenn ich mir das angucke. Das
kommt dann immer drauf an, zu welchem Zeitpunkt man sich so ein Bild betrachtet, ja. Vor oder nach dem Essen.
Aber ich finde, diese Baguettes, die sehen, obwohl sie so heftig geblitzt sind und dann doch eher ins Kühle gehen, so vom Weißabgleich, trotzdem finde ich die sehr appetitlich. Und
du meinst, ein gutes Baguette wird durch nichts entstellt.
Ja, absolut. Also ich sehe es noch förmlich knacken. Also das ist ein schönes Ding und würde ich gerne mal eins davon essen. Vielleicht mit, wer war es, Stefan, ne? Mit Stefan zusammen. Wir zwei mit Stefan, ein Baguette. Jeder kriegt dann aber eine Tasse Kaffee und dann schnacken wir mal ein bisschen. Also tolles Ding.
Sehr schön. Also, ja, macht mit. Es läuft gerade noch eine aktuelle Aufgabe, korrekt?
Richtig.
Die, hast du die parat?
Heißt, Aufgabe heißt, findet ihr auf Happy Shooting.
Platz. Platz heißt
Platz
die Aufgabe.
Heißt die. Richtig, natürlich. Platz, H ist Platz. Jetzt hätte ich es auch gewusst.
So, wir sind durch. Wir haben die Sendung im Kasten. Wir sagen Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Live mithelfen, fürs ja, Bilder einschicken und so weiter und so fort. Wir sind übrigens auch unterstützbar. Wir haben immer noch unser Libera-Pay-Konto, was ja auch die Helfer übrigens, ne, wollen wir noch mal ganz kurz erwähnen, weil ja, in ein paar Wochen ist ja auch das Helfertreffen.
Richtig.
Was hier so die ganzen Leute, die hier mitmachen und mithelfen, was finanziert wird über das, was hier in Liberapay reingekommen ist für die Gruppe. Und
ja, die deshalb, Unterkunft und Reise muss schon jeder selbst bezahlen, aber wir kriegen wenigstens mal was zu trinken und was zu essen. Ne?
Es gibt vor Ort auf jeden Fall irgendwie wird das Geld da schon ordentlich eingesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich freue mich total, dass die Hörerinnen und Hörer hier quasi das ermöglicht haben. Also ihr seid toll. Macht das ruhig weiter. Das soll nicht das letzte Helfertreffen gewesen sein. Ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall mal das erste.
Und ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen, also wenn ihr da Geld reinwerft, dann kommt das nicht uns zwei Nasen zugute, sondern das geht hier wirklich an die Community, an die Leute, die uns hier echt tatkräftig unterstützen. Das
ist vielleicht ganz wichtig. Vielleicht kommt es uns ja ein bisschen zugute, wenn wir davon ein Getränk bekommen.
Wir kriegen bestimmt auch eine Pizza, bestimmt.
Ja. Genau, sowas in die Richtung. Ja, gut, dann sind wir durch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sind dann wieder da am 23. live. Mhm. Ne, wer also mal hier live reinhören möchte, am 23. Juli ab 18 Uhr geht's hier auf happyshooting.de/live wieder live zur Sache. Und wer noch live dabei sein möchte, kann natürlich dann auch im Slack entsprechend mitmischen. Und alles findet ihr auf happyshooting.de/live. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.